SWR 2 zur Person.
Heute ein Gespräch mit dem Komponisten, Dirigenten und Oboisten Heinz Holliger. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel. Mit 78 Jahren ist Heinz Holliger immer noch unermüdlich, neugierig und kreativ. Klangsinnlichkeit und größtmögliche Klarheit bestimmen seine Arbeit, auch als Dirigent. Seine lebenslange Verbundenheit mit der Musik von Robert Schumann hat er in den vergangenen Jahren in preisgekrönten Aufnahmen dokumentiert. Gerade erst hat Holliger in Konzerten den 100. Geburtstag des koreanisch-deutschen Komponisten Lee Sang-yoon gefeiert. Neue und unbekannte Musik entdecken und verbreiten, das möchte Heinz Holliger auch mit seiner Oboe. Unzählige neue Werke sind für sein Instrument entstanden. Er selbst hat die Spielmöglichkeiten immer wieder erweitert. In den nächsten 2 Stunden sprechen wir über solche Grenzerfahrungen und hören Musik, die für Heinz Holliger wichtig ist. Von Bach, Schumann und Holliger selbst, außerdem von französischen Komponisten wie Charles Koechlin oder auch Claude Debussy. Beginnen wir mit einem von Debussys Images, mit einem Klangbild, das von alten schottischen Volkstänzen inspiriert wurde, den Jig. Heinz Holliger leitet das SWR-Sinfonieorchester Stuttgart. Das SWR-Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Heinz Holliger mit Musik von Claude Debussy. Gigue, das zweite der Image für Orchester. Image im Sinne von Bildern, Klangbildern, Heinz Holliger, oder was hören, dirigieren Sie hier?
Es können auch nur Seelenbilder sein, Zustände. Gigue hieß mal Gigue Trist, sehr melancholische Musik, die eigentlich Schottland gewidmet ist. Geht im zweiten Satz bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele. Das ist überhaupt nicht Impressionismus, ist sowieso ein Schimpfwort eigentlich für Musik. Ist ganz genau komponierte Musik, die so genau wie Mozart oder Bach geschrieben ist und völlig durchstrukturiert und nichts von den Farben, die deutsches Publikum immer hören bei Debussy.
Also keine Landschaftsmalereien, dass das Orchester irgendwie so Malkasten wäre?
Debussy hat nicht nötig zu malen, er kann komponieren.
Was ist das denn dann, was in dieser Musik ist? Was sehen Sie da?
Erstens hat er einen Klang, der quasi die Schwerkraft eines Orchesters aufhebt. Er hat bei Jeux gesagt, c'est écrit pour un orchestre sans pieds, also ohne Füße, die Füße nicht auf den Boden haben. Immer dieses Schweben, die Harmonie schwebt immer. Der Klang ist nie wagnerisch eingedeckt oder brahmsisch, sondern immer translucide, kann man sagen, hindurchscheinend. Ja. Es wird nie dick und die Musik ist von fast einer Schumannschen Melancholie in Gigue zum Teil. Also wir haben eine Platte mit dem verblichenen SWR-Radiosinfonieorchester gemacht und eben auch diese Trois Images, die eben immer in der falschen Reihenfolge gespielt werden, weil sie in der chronologischen Reihenfolge der Entstehung gedruckt waren. Und auf dieser Platte mache ich das erste Mal die richtige Reihenfolge mit Trente Printemps, Gigue als zweites und Iberia als drittes.
Wenn wir jetzt gleich Musik von Ihnen hören, Heinz Holliger, einen Geburtstagsgruß an Ihren Verleger, Ein musikalisches Feuerwerk, Feuerwerklein für Klavier. Warum Feuerwerklein? Weil es kurz ist?
Also
oder?
Erstens, weil dieser Verleger am 14. Juli Geburtstag hat, am 14. Juillet.
Die Verbindung zu Frankreich,
und,
Nationalfeiertag.
Und, ja, und Debussy ein Stück geschrieben hat für d'Artifice, wo auch die Marseillaise vorkommt, und ich mache die Buchstaben des Namens Peter Hanserstrecker, eine Art Marseillaise da und auch ein wildes Feuerwerk, aber es ist ein Feuerwerklein, also nur.
Also kurz.
Ja, ja, aber auch so eine Miniatur eigentlich.
Wenn wir es jetzt hören, die Zuschauer sehen, dass der Pianist nicht nur spielt, sondern aufsteht und was macht?
Der muss nicht aufstehen, der muss einfach in die Saiten langen mit den. Ja, es ist wie eine taktile Berührung des Instrumentes, eine viel intimere als über die Mechanik der Tasten. Und einige Töne zupft er, andere wischt er nur so ganz leise über die Saiten.
Das wird am Ende ganz unhörbar.
Bis zur Unbehörbarkeit verschwindet er nachher.
Darf man als Pianist in die Saiten greifen? Passiert da nicht was mit Oxidation?
Wenn man einfach sein Leben nur mit Brahms und auf den Tasten verbringen will, darf man das sicher auch. Aber man darf auch in die Saiten greifen. Aber ich tue nie einem Instrument etwas zu leide. Also ich brauche sie in ganz verschiedenen Arten, aber immer, dass das Instrument respektiert wird, auch als Körper, der nicht gefoltert werden darf.
Feuerwerklein von Heinz Holliger. Fast unhörbar tanzen am Schluss die letzten Feuerwerksklänge über die Saiten des Konzertflügels. Der in der Schweiz geborene Pianist Gilles von Sattel hat Feuerwerklein gespielt, komponiert von unserem Gast in SWR2 zur Person, Heinz Holliger. 2013 haben sie dieses Klavierfeuerwerklein geschrieben als Geschenk zum 70. Geburtstag von Peter Hanserstrecker, Direktor des Mainzer Schott Verlages, der alle ihre Werke verlegt,
ja,
in Noten gedruckt hat.
Und das war so ein Geburtstagsband mit 70 Klavierstücken zum 70. Geburtstag.
Wie entsteht sowas? Woher kommt Musik?
Manchmal denkt man, oh, jetzt habe ich gar keine Lust, dem zum Geburtstag was zu machen. Und plötzlich fällt der Groschen oder man sieht wie ein Blitz einfach die. Und ich sah diese Raketen aufsteigen am 14. Juli, seinem Geburtstag. Und die Marseillaise, und schon war das Stück da. Und das ist ja auch der Bezug dann zu Debussy, ganz eng.
Genau. Sie haben auch von dem Schweben gesprochen bei Debussy. Und ich empfinde auch in Ihrer Musik, Heinz Holliger, ganz oft so eine Art von Schweben, Schwerelosigkeit.
Ja, ich hasse abgrundtief so die Taktstriche in der Musik. Für mich ist die Musik etwas, das ständig in Wellen sich bewegt und auch sehr flexible Rhythmik hat, nie diese Bum-Bum-Rhythmik, die Minimal-Komponisten jetzt wieder hochleben lassen, und auch nicht so deutsche Marschmusik-Rhythmen. Für mich hat das etwas sehr Aggressives. Und da finde ich eben bei Debussy einen Verwandten. Bei ihm sind die Rhythmen immer schwebend und überhaupt nicht einfach.
In der Oboe doch eigentlich auch eine verwandte Seele. Also der Atem, die bewegte Luft, das hat doch auch etwas Schwebendes. Und
ja,
gerade bei Ihrem Oboenspiel.
Ja, und eigentlich, wenn es gelingt, probiert man auch, die Schwerkraft auszuhebeln. Etwas, was nicht nur einen Atembogen beschreibt, sondern das durch die Zirkuläratmung manchmal auch einen ewigen Atem bringt. Und das ist gerade in Piri von Isan Jung die Grundidee, dass die Musik ein ewiger Klangstrom ist und was man hört, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das geht dann vielleicht noch 1000 Jahre weiter oder hat auch schon 1000 Jahre vorher begonnen. Ja, eigentlich eine buddhistische Art, die Zeit zu betrachten. Es ist eine ganz offene Zeit und die Musik ist ja eigentlich die Kunstgattung, der es am besten gelingt, die Zeitperzeption aufzuheben. Und das ist bei mir eigentlich auch ein wichtiger Antrieb beim Komponieren, dass ich die Zeitempfindung irgendwie in eine andere Richtung bringe.
Wie kann das geschehen?
Indem eben nicht so eine ganz klare Periodik ist, wie in Liedformen oder so, sondern dass alles auch asymmetrisch bleibt und wenige regelmäßige Rhythmen sind, dass die Rhythmen so vielfältig sind wie unser Herzschlag, wie Ebbe und Flut, wie Windgeräusche, wie Wassertropfengeräusche, die nie mit dem Metronom messbar sind.
Und wenn wir jetzt gleich einen Ausschnitt hören von Isang Yuns Oboen-Solo Piri, dann ist das tatsächlich mit sehr viel Freiheit auch von Ihnen dargeboten, gespielt.
Ja, aber es ist relativ exakt notiert, aber es sind so lange Phrasen, die viel länger sind als der menschliche Atem. Und das ist ja das, was dann diese Zeitempfindung irgendwie irritiert oder aushebelt.
Und Sie müssen, das haben Sie eben erwähnt, diese ganz besondere Zirkuläratmung
anwenden. Ja, das ist eine Art,
beschreiben Sie mal gerade.
Also das war das Übliche für 2000 Jahre lang, alle arabischen, ägyptischen Auloi-Bläser, alle asiatischen Bläser haben das gemacht. Und das ist eigentlich, was der Glasbläser macht. Man presst durch die Backen weiter Luft raus, ohne zu atmen. Und gleichzeitig kann man einatmen. Und nachher muss man wieder den Übergang schaffen zum normalen Blasen. Und das sieht man auf jeder griechischen Vase oder in den ägyptischen Fresken. Die Aulos-Bläser haben immer so Bänder an den Backen, um die Backen zu stützen quasi, weil die haben die aufgeblasen beim Spielen. Aber das muss man natürlich bei der Oboe nicht, weil nur ganz wenig Atem nötig ist. Und Piri ist für Isang Yun eigentlich so eine Erinnerung oder eine Bewältigung seines Gefängnistraumas, völlig in einem dunklen Raum und ganz zu oberst eine kleine Ritze, wo ein bisschen Licht durchkommt. Und das sind diese irrsinnig hohen Töne, die da immer wieder kommen. Und die hohen Töne ja in der koreanischen, auch traditionellen Musik, sind ein Abbild von Transzendenz.
Hören wir einen Ausschnitt mit Heinz Holliger, Piri von Isang Yun. Heinz Holliger als Oboist, hier in einem Ausschnitt aus einem Solo für Oboe, Piri, von Isang Yun. Isang Yuns Musik haben Sie gerade viel in Konzerten präsentiert, wieder Heinz Holliger, denn Isang Yun ist vor 100 Jahren geboren worden in Südkorea. Er war in Südkorea in Gefangenschaft 2 Jahre lang, hat dann seine zweite Heimat in Deutschland gefunden.
Er wurde aus Deutschland entführt.
genau.
Vom koreanischen Geheimdienst.
Genau. Und dieses Oboen-Solo hat den Namen der koreanischen Bambus-Oboe Piri. Haben Sie die dann auch mal gespielt?
Ja, ich habe sogar eine. Piri gibt es in zwei, ein quasi Sopran und Alt-Piri. Das hat ein viel weiteres Mundstück, Doppelrohrblatt, und kann so das Vibrato viel, viel weiter machen, kann auch die Biegungen der Intonation nur durch den Ansatz viel besser machen.
Und Sie kennen Isan Jun ja auch persönlich. Ja, Sie haben ihn kennengelernt.
Klar, sehr, sehr eng befreundet.
Und es heißt, ich glaube, er hat es selbst mal gesagt, dass seine Töne ums Überleben ringen. Ist das so?
Empfinden Sie das auch? Ja, für ihn ist der Einzelton eigentlich ein Abbild des Lebens. Der wird geboren, er entsteht. Manchmal nimmt er so durch einen Vorschlag, Yarari, gerade bei Piri, Energie auf. Und dann wächst er voller Blüte und verliert die Energie und fällt ab. Und das ist ein Abbild des Todes.
Sie haben ja schon angefangen, als Kind auch selbst Musik zu hören, in sich selbst Musik aufzuschreiben, Musik zu komponieren. Angeregt durch andere Kunst? Ist das Ihre Inspiration oder wie funktioniert das?
Die ersten Stücke, die ich geschrieben habe, so mit 9 und 10 Jahren, das waren natürlich so Echos von dem, was man jeden Tag spielt, und anhand von festen Sprachen lernt man selber dann eine eigene Sprache, aber man braucht irgendein Vorbild. Und wirklich so persönliche Musik habe ich erst mit 15 geschrieben.
Und was ist das, was Sie für sich entdeckt haben? Was ist Ihre Sprache? Was ist da wichtig?
Ja, vielleicht Lieder nach Christian Morgenstern. Die habe ich mit 16 geschrieben, und das ist immer noch eigentlich für mich wirklich sehr persönliche Sprache. Während andere Stücke, ich finde, da bin ich ein bisschen zu viel beeinflusst von irgendeinem Lehren. Ich war sehr ungarisiert als Komponist eine Zeit lang. Und hier einfach ist eine Balance zwischen Wort und Ton, Lyrik. Ich habe auch damals angefangen zu dichten, und ich habe sogar gedacht, in meinen Gedichten bin ich schon weiter als in den Kompositionen, was natürlich nicht stimmte, aber das war mein Eindruck.
Was ist denn das Ideal? Wohin?
Das ist immer eine Überraschungsreise. Wenn man wüsste, wo es hingeht, das war so trostlos langweilig eigentlich.
Ja, Sie haben
auch
immer
überhaupt nicht wissen, wo ich ankomme. Ich weiß, dass der Tod irgendwo ist, aber sonst will ich gar nichts Genaues wissen.
Sie haben immer viel ausprobiert und machen das immer noch.
Ich glaube, Neugierde ist die Triebfeder der Kreativität und nichts anderes. Also man eigentlich auch die Neugierde des Kindes, das alles kennenlernen will und in alles reinschauen will. Und wenn diese Neugierde verkümmert, ist es Zeit abzutreten, glaube ich.
Naja, in der Musik und Kunst.
Nein, auch im Leben.
Ja, im Leben, aber das ist ja schade, lässt sich ja nicht für jeden so halten. Sie haben das in der Musik und Kunst halten können.
Dann hat er einen Fehler gemacht in seinem Leben. Wenn die Neugierde aufhört, ist etwas schiefgelaufen, glaube ich.
Kann man zurückfinden? Was ist Ihre Erfahrung?
Schon, ja, wenn man es merkt. Viele haben das verloren und merken es gar nicht. Und wollen eben 100 Jahre immer das gleiche Stück hören, immer gleich gespielt.
Wenn wir Sie jetzt gleich hören mit einer Bearbeitung eines Liszt-Klavierstückes.
Das ist eigentlich nicht Bearbeitung, ich habe das genannt Transkription, Hinüberschreibung.
Hinüberschreibung vom
Hinüberschreibung Klavier von Liszt, Sprache in meine.
Genau, und vom Klavier ins Orchester.
Ja, das auch.
Und was verändert sich denn? Jeder, der dieses Liszt-Stück Nuage Gris kennt, wird es erstmal wiedererkennen.
Für mich war das einfach die Neuheit, dieser Musik noch einmal nachzuempfinden. 1885 war Liszt allen Komponisten 30 Jahre voraus. Ja, das sind wie Findlinge, die aus einer anderen Zeitära auf die Welt runterkommen und wie aus einer anderen Welt und Wegweiser ins völlig Unanalysierbare damals. Ja, es sind ganz visionäre Stücke, die sich nur noch so auf 2 Intervalle, Quarte und Tritonus beschränken, und auch die Tonalität ist nur noch so kann man hören, aber muss es nicht unbedingt hören. Und ich habe probiert, diese späten Liszt-Stücke, die ich eben durch meinen Lehrer Sándor Veres auch habe schätzen lernen, erstens mal die Struktur wie so ein Skelett subkutan dazulassen, gar nichts zu ändern und gleichzeitig das Tempo fast dreimal so langsam zu nehmen, wie man das auf dem Klavier machen würde. Und nachher über diese originale Liszt-Schicht meiner Art Musik zu machen. Liszt? Hat auch ein Orchester, das überhaupt völlig unlistisch ist, mit Bassflöte, Altflöte, Kontrabassklarinetten, Bassklarinetten, ja, riesige Chöre von Klarinetten und auch Schlagzeuge und Techniken, Spieltechniken, die Liszt nie gebraucht hat.
Also Liszt übermalt von Heinz Holliger, Nuage Gris. Nuage Gris, trübe Wolken, das SWR Radiosinfonieorchester Stuttgart unter der Leitung von Heinz Holliger war das, mit Musik von Franz Liszt, übermalt von seinen eigenen Vorstellungen. Sie haben, Heinz Holliger, dieses Klavierstück von Liszt, was Sie ins Orchester übertragen haben, vor 30 Jahren Ihrem lieben Lehrer Sándor Veres zum 80. Geburtstag geschenkt, so heißt es in der Widmung. Steckt da auch eine Botschaft jetzt drin an Ihren Lehrer?
Ja, erstens, weil ich durch ihn diese späten Liszt kennengelernt habe und auch, weil ich in seiner eigenen Musik sehr viel Zukünftiges sehe. Und ich wollte ihn eigentlich auch ermutigen. Er war damals schon sehr krank und er konnte wenig komponieren aus gesundheitlichen Gründen. Und ich wollte irgendwie ihn ermutigen, jetzt noch einmal etwas Visionäres zu schreiben, aber das ist nicht mehr möglich gewesen.
Sie spielen diese Transkriptionen Liszts in Ihre Sprache öfter auch im Konzert. Wie reagiert das Publikum? Was bekommen Sie mit?
Die wenigsten kennen diese Klavierstücke. Es gibt ja höchstens Brendel und Pollini, die das gespielt haben. Oft hören Sie das noch. Also recht angenehme Avantgarde-Musik.
Wie ist das mit anderen Werken, die Sie mitbringen?
Ja, das
mitbringen?
Vielleicht ein weniger angenehm.
Also es ist ja, haben Sie selbst mal festgestellt, ein großer Unterschied, ob Sie jetzt als Dirigent mit Schumann kommen oder als Oboist mit Bach. Da werden Sie in aller Welt gefeiert. Und wenn Sie Ihre eigene Musik mitbringen, dann ist das Publikum manchmal hin und her gerissen.
Schon, aber ich glaube, mir einbilden zu dürfen, dass ich eigentlich nie so kopflastig komponiere und das auch, wenn die Sprache ungewöhnlich ist, dass es so sinnlichen Kontakt gibt mit dem Zuhörer. Und es gibt eigentlich relativ wenig so ganz aggressive Ablehnung.
Wenn man natürlich die Gefühle der Hörer anspricht, dann werden die entsprechend reagieren. Dann ist man nicht nur kühl überlegt.
Ich möchte nicht, dass man einfach gleichgültig bleibt. Ich habe lieber, wenn sich jemand aufregt über mich.
Das ist es. Gleichgültigkeit mögen Sie nicht.
Nein, gar nicht.
Aber was zeigt denn Ihre Musik, wenn sie komplex ist oder nicht nur schön klingt? Was zeigt sie denn von Ihnen? Sie kommt doch aus Ihnen.
Also ich bin ein totaler Ohrenmensch ziemlich scharfe Ohren, und für mich ist das, der Klang der Musik unendlich wichtig. Aber ich will nicht Klänge von anderen wiederholen, sondern ich will meine Klänge, ich will, dass es so klingt, wie meine Seele klingt oder wie mein Inneres klingt. Und das ist eben vielleicht nicht gerade etwas, was jeder schon 100 Mal vorher gehört hat. Also ich kenne jetzt kein Meisterwerk in der ganzen Literatur, das harmlos wäre. Und auch sehr viele Meisterwerke, die äußerst zerrissen sind innerlich und gar nicht das Schöntönende so vorzeigen, sondern dass man auch klanglich eine Innenspannung ständig spürt. Jetzt bei meinem Lieblingskomponisten Schumann ist das sehr extrem.
Das sagt doch auch gleichzeitig, dass Musiker eben sehr zerrissene Menschen oft auch sind und diese Spannungen empfinden und leben.
Ein normaler Mensch, sogenannt normaler Mensch mit Gartenzwergen im Garten, der komponiert nicht. Man komponiert, um Spannungen auch zu verarbeiten in Entspannung. Man muss ja irgendeinen psychischen Antrieb haben, um überhaupt zu komponieren. Und man versucht, die Schöpfung zu begreifen, indem man selber kreativ ist. Und man probiert Dinge aus, um eben das Leben kennenzulernen.
Wir hören jetzt gleich Musik über die Schöpfung. Musik im Anblick des Sternenuniversums, komponiert von dem immer noch relativ unbekannten französischen Komponisten Charles Koechlin, Zeitgenosse von Fauré, Debussy, Ravel, Satie, Schüler von Fauré, 1950.
Aber dann auch noch Zeitgenosse von Boulez, er hat
genau,
bis 1950
gelebt. Genau, eine große sinfonische Dichtung. Was spricht aus dieser Musik für Sie?
Also ich habe eben mit dem SWR-Sinfonieorchester 7 CDs gemacht, von seinem Riesenwerk so die besten Stücke ausgelesen, und diese Persönlichkeit, ein totaler Outsider, der sich nirgends angepasst hat, beeindruckt mich tief, und gleichzeitig auch ist er ein wahrer Alchemist der Orchestrierung, der Orchesterbehandlung. Er hat den besten Traité d'Orchestration, den es gibt, geschrieben. Auch Ligeti war sehr von ihm beeinflusst. Und jetzt dieses Stück, Vers la voûte étoilée, das ist schon ein unglaublich schöner Titel. Das gestirnte Himmelsgebäude oder die Himmelskuppel, könnte man sagen. Es ist eine Musik, der eben auch die Schwerkraft abhanden kommt, zum Glück. Und das Durchscheinende des Klangs finde ich hier unglaublich eindrücklich. Der Schluss ist übrigens gar nicht weit weg vom Schluss von Nuage Gris.
Noch einmal, das SWR Radiosinfonieorchester Stuttgart war das, unter der Leitung von Heinz Holliger, mit Musik von Charles Koechlin. Das Sternenuniversum in Musik, Vers la voûte étoilée, ein langes Nocturne für Orchester, Koechlins Opus 129, vollendet nach der Revision in Ihrem Geburtsjahr, Heinz Holliger, 1939. Und jetzt, vor einigen Jahren von Ihnen als Weltersteinspielung aufgenommen. Musik, die ins Kosmische geht, ins Mystische.
Ja, also er
ist das
war
so?
Selber ein hochbegabter Mathematiker und Astronome und hat auch sein Haus schon 1911 selber entworfen, alle Pläne. Und es sieht ganz ähnlich aus wie La Chapelle de Ronchamp von Corbusier 50 Jahre später gebaut. Also er war ein Universalgenie eigentlich.
Also Ihnen als Mensch eigentlich auch sehr nahe in dieser Vielfalt, ja, in dieser Neugier, dieses Universelle der Welt und der Kunst erforschen zu wollen.
Die Légion d'honneur, weil er mit der Vichy-Regierung gar nichts zu tun haben wollte.
Wenn man als Musiker, als Künstler so viele verschiedene Talente und Interessen hat, wie entscheidet man sich? Wie war das bei Ihnen? Sie haben ja eigentlich auch Klavier gespielt, spielen es bis heute. Warum war es dann die Oboe und nicht
man
das Klavier?
Man entscheidet nicht selber. Sondern? Das war einfach, weil ich musste viel mehr üben am Klavier.
Ist das
war
so?
War mir eigentlich die Zeit zu schade.
Also Sie können jetzt mehr machen, weil Sie Oboe spielen?
Ja, vielleicht auch. Ja. Ich habe zwar damals auch gleich viel komponiert, aber Klavier bin ich vielleicht ein bisschen weniger begabt.
Brauchen Sie das Klavier in der Musik zum Komponieren?
Nein, nie. Aber ich brauche sehr viel Klavier, ich spiele sehr viel Klavier für mich, aber komponieren brauche ich es quasi nicht. Höchstens mal als Kontrolle für das nicht ganz innerlich Hörbare.
Was ist das denn, was Sie noch alles interessiert? Sie haben erzählt, Sie haben gedichtet.
Ja, Literatur interessiert mich sehr. Malerei kam eigentlich später, obschon mein Vater und meine Mutter sehr gute Maler waren.
Das heißt, Sie malen selbst, Sie betrachten nicht nur.
Davon.
Nein? Haben Sie es versucht?
Nein, das ist ziemlich jämmerlich, was ich das mache. So langsam habe ich mich auch mit Klee beschäftigt und das ist für mich mein absoluter Lieblingsmaler. Klee erklärt, wie aus einem ganz konkreten Plan eines Bildes plötzlich eine Traumlogik wird und Märchen werden aus nur kleinen Zeichen, die nie ganz analysierbar werden. Dann wird man nicht so beknetet mit einer Botschaft wie bei vielen Komponisten. Einer fängt mit W an.
Wagner?
Ja, und eben sehr, sehr diskret, nur so.
Wie ist das mit der Zeit, all dem gerecht zu werden? Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie haben Oboe gespielt, um einfach mehr Zeit zu haben, weil Sie nicht so viel üben mussten dafür. Wie kann man allem versuchen, gerecht zu werden? Ist das nicht auch manchmal schwierig, frustrierend?
Ja, ich habe das Glück, eigentlich nie zu etwas gezwungen worden zu sein. Was ich mache, mache ich eigentlich aus innerem Antrieb. Und
Sie lassen sich dann treiben oder wie?
Man muss natürlich seine Zeit ein bisschen einteilen und ja, dieses Jahr habe ich eine Oper geschrieben und da habe ich schon mich reduziert, Konzerttätigkeit und jetzt auch dann, wenn die Einstudierungen sind und die Aufführungen, ja, bin ich 3 Monate nur dafür da, aber sonst finde ich eben sehr schön, dass ich machen kann, was alle Komponisten früher gemacht haben, dass man sowohl ausführender ist wie Komponist, sowohl Dirigent, Pädagoge, wie auch eben Instrumentalist und Komponist. Und was ich mache, ist das eigentlich der Normalfall. Ich finde alles andere anormal, die anderen, die das nicht so machen.
Und der immer neue Austausch mit anderen Musikern, mit jungen Leuten,
das
der kommt ja auch
jetzt
dazu.
In der letzten Zeit eben viel wichtiger für mich, auch mit Jungen, meine Gedanken auch rüberzubringen, aber nicht auf eine missionarische Art, sondern ganz behutsam, sodass man die Leute bewahren kann, jetzt vom Betrieb einfach aufgefressen zu werden.
Wir hören Sie jetzt mit 2 jungen Schweizer Musikern zusammen. In einem Trio.
Thank you.
Streng kontrapunktische Musik, die doch so zu Herzen geht, finde ich. Innig hat Robert Schumann dieses Stück überschrieben, das sie mit zwei jungen Schweizer Musikern gespielt haben, am Cello Anita Leutzinger, am Klavier Anton Kernjak. Sie, Heinz Holliger, haben den Violinpart mit der Oboe d'Amore übernommen. Und was ist das für Musik, die wir gehört haben?
Ich glaube, Schumann ist der einzige Komponist der Romantik, dem eine völlig homogene und natürliche Verschmelzung zwischen äußerst komplexer Polyphonie und Lyrik und Dichtung so natürlich gelungen ist. Und diese sechs Stücke sind ein wahres Wunder an innerlicher Musik, inniger Musik und gleichzeitig ganz klar kanonischer Schreibweise.
Studien in kanonischer Form hat er sie genannt, für Pedalflügel
sind ursprünglich. Sowohl, es ist wie Etude bei Chopin oder Debussy, sind Studien, aber es sind auch Studien, mit diesem Pedalflügel umzugehen. Das war ein neues Instrument. Und das war alles eigentlich Experiment, war alles Neuland, was er da betrifft. Und dass er gerade für so eine neue Klangquelle so traditionelle Formen einsetzt, aber gleichzeitig dann im Ausdruck und in der Poetik eigentlich vorausdenkt, da ist Schumann eigentlich ein Leuchtturm in der ganzen Periode, ja.
Man sieht auch, wie ihre Augen leuchten, wenn sie von Schumann und über Schumann sprechen.
Und Anita Leutzinger ist Solo-Cellistin des Tonhalle-Orchesters. Und Anton Kernjak hat eine Professur in Basel an der Hochschule. Und beide sind sehr bekannte
und mit
Spieler
ihnen sehr verbunden, spielen auch ihre Musik.
Die spielen mein Stück, das sehr viele schon gespielt haben, Roman Sandra, auch ein Schumann. Stück, eigentlich ist es für mich mein schönster Traum als Komponist, einfach so gespielt zu werden, wie man es sich in den kühnsten Träumen vielleicht vorstellt.
Was für ein Kompliment. Was machen die beiden, was ihnen so aus dem Herzen spricht?
Erstens machen die Musik, um zu überleben und nicht einfach, um Noten zu lesen. Und sind beide völlig bescheidene, jeder Egomanie abholde Musiker, die einfach viel tiefer kommen, als wenn man immer nur an sich selber denkt.
Was glauben Sie, was hätte Robert Schumann sich gewünscht, wie seine Musik gespielt wird? Wann hätten seine Augen so geleuchtet bei Interpreten?
Das ist schwierig zu sagen damals, denn er hat ja so utopische Stücke geschrieben, schon die Oboen-Romanzen oder das Cello-Konzert, die wurden zu seiner Zeit kaum realisierbar. Ich glaube, für ihn war ein Instrument auch fast ein geistiges Medium. Er wollte nicht nur das Instrument zeigen, sondern er wollte, dass das Instrument transzendiert wird durchs Spielen, dass man das Instrument vergisst. Das hört man im Geigenkonzert, in der Geigenfantasie. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, was da spielt, sondern nur noch die Botschaft, die über die Musik herauskommt.
Wie ist das in den Orchesterwerken? Sie haben ja in den letzten Jahren sich sehr intensiv mit den Orchesterwerken beschäftigt, eine Gesamtaufnahme aller Orchesterwerke gemacht. Was braucht das Orchester bei Schumanns Musik? Was ist da wichtig für Sie?
Erstens wegzukommen von dieser dicken Klangsoße, die bei Schumann da immer hörbar gemacht wird, und einfach so zu spielen, wie wenn man Kammermusik spielt, dass jeder Musiker immer weiß, wo die Hauptstimme ist, bin ich Nebenstimme, mit wem muss ich genau im Gleichgewicht sein, wo bin ich lauter, dass es immer transparent bleibt. Und das klingt wunderbar, die Musik.
Also es klingt aus sich selbst heraus?
Schon, wenn, aber es klingt erst, wenn alle Musiker das Stück gut kennen.
Und das können Sie mit jedem Orchester machen? Sie haben es mit dem WDR-Sinfonieorchester aufgenommen.
Aber haben wir natürlich über 3 Jahre zusammen fast gelebt, würde ich sagen, und auch mit Schumann zusammengelebt. Und es gab dann schon so ein bisschen Schwerelosigkeit im Klang, die am Anfang noch nicht da war. Die Manfred-Ouvertüre haben wir ganz am Anfang aufgenommen und dann ganz am Schluss noch einmal. Und da sieht man eigentlich den Weg, den wir zurückgelegt hatten.
Und jetzt hören wir
ja, den,
das Ende, die Ankunft, das Ergebnis, die Ankunft.
Das Stück ist in Schumanns Tonart S, Schumann-Moll, alles ganz, ganz Persönliche hat er in Esmol geschrieben. Und Manfred war so wie ein alter Ego von ihm selber. Und die Ouvertüre hat eigentlich als Hauptmaterial nur das S, drüber die Quinte und um die Quinte so zwei zugewandte Töne, das A und das H, also Cess. Und alle Geistermusik von der Alpenfee sind in A, die Musik von Manfred selber ist in S und die Geliebte, die er aus dem Jenseits wieder zurückrufen will, ist Astarte und das ist dann in A. Und es ist eine der avantgardistischsten Musiken, die im 19. Jahrhundert geschrieben worden sind.
Manfred, ein dramatisches Gedicht der Romantik von Lord Byron. Robert Schumann hat es 1848 für Soli, Chor und Orchester in Musik gesetzt. Wir haben die Ouvertüre zu diesem Opus 115 gehört mit dem WDR-Sinfonieorchester Köln unter der Leitung von Heinz Holliger. Die Aufnahme ist Teil ihrer Gesamteinspielung aller Orchesterwerke Schumanns.
Und Konzertwerken, ja.
2017 mit dem Schumann-Preis der Stadt Zwickau ausgezeichnet worden. Und die Idee zu diesem Drama Manfred, wo Sie sagen, Schumann hat sich da mit dieser Figur sehr identifiziert, die ist Lord Byron bei Wanderungen in den Hochalpen gekommen. Und Sie sind ja nun als Schweizer, würde man sagen, auch immer viel und gerne in den Bergen unterwegs. Erleben Sie das auch so, dass man da ganz andere Perspektiven hat, ganz andere Visionen von Himmel und Hölle?
Lord Byron war ja Flüchtling. Er musste England verlassen wegen Familienskandalen und er hat das gesucht in den Bergen. Also die Geister von Ahriman waren auf dem Jungfraugletscher und der Staubbachfall war der Schweif des Schimmels, wie er das nennt. Und das Schloss von Manfred ist eigentlich diese Schlossruine bei Interlaken Unspunnen. Aber das kann auch irgendwo sein.
Also er hat das gesucht. Was suchen Sie, wenn Sie in den Bergen unterwegs sind, Heinz Holliger?
Ich glaube, es ist wie eine Reinigung des Geistes, so im Hochgebirge, dünner Luft und manchmal auch absolute Ruhe. Das ist auch nicht mehr so selbstverständlich.
Genau, einen Ort zu finden, wo man nichts hört.
Ne? Ja, oder nur eben die Natur hört. Und gleichzeitig im Wandern gehen die Gedanken viel kontinuierlicher weiter. Man kann Ideen langsam entwickeln. Man denkt, dass Hölderlin ganz viel im Gehen gedichtet hat. Robert Walser immer riesige Wanderungen gemacht hat und so gedichtet hat. Uns ist das abhanden gekommen, leider, das Wandern. Und für mich sehr wichtig.
Machen Sie das heute noch?
Schon, aber ein bisschen weniger. Aber das hat ja mehr gesundheitliche Gründe, dass ich nicht mehr so hoch rauf hinausgehe.
Also die Grenzen nicht mehr so hinausschieben in den Bergen. Sie haben oft davon gesprochen, dass es Ihnen wichtig ist, Grenzen zu überwinden oder an die Grenze zu gehen. Was für Grenzen sind das? Was meinen Sie?
Die eigenen Grenzen auch, aber auch die Grenzen.
Wo hat man selbst Grenzen? Wo sind die? Wo haben Sie die bei Ihnen
die
festgestellt?
Die kommen von ganz von selber, das merkt man dann langsam widerwillig manchmal auch. Aber ich versuche auch, jede Idee so weit zu entwickeln, wie nur möglich, soweit es mir überhaupt möglich ist. Auch eine kompositorische Idee. Ich will nicht vorher aufgeben, bis ich das ausgedehnt habe. Es gibt ein Bild von Paul Klee und auch ein Stück von mir, Ad Marginem, wo alles so an die Ränder gedrückt wird von einer riesigen Sonne in der Mitte. Und das ist so ein bisschen die Schöpferkraft, diese rote Energie, die einfach alles auseinander. Und mir ist einfach auf einem Mittelweg, dort finde ich es völlig uninteressant zu leben. Ich möchte von der Mitte aus die Ränder erforschen.
Und treffen Sie noch andere Menschen, die da mitgehen?
Oh ja, sehr viel. Ich glaube, die meisten Künstler sind so.
Jetzt gleich hören wir Musik der Renaissance, erst im Original und dann das, was Sie daraus gemacht haben. Also ein vierstimmiges Vokalensemble, eine Ballade von Guillaume de Machaut, übersetzt oder gesetzt für drei Violen. Da hören wir auch das Original durchscheinen, aber wir hören auch alles das, was auf den Instrumenten sonst noch möglich ist. Viel, viel Hohes wieder, geht es ums Schweben, oder?
Also alle normalen Machaut-Töne sind nur noch eine Grifftabulatur für Flageolett-Töne. Es kommen also ganz andere Töne raus, aber das Bild zum Lesen sieht ähnlich aus wie früher die Neumann-Schrift, ja, so durch diese rautenförmigen Noten. Oder dann, dass immer Machaut normal gespielt wird und dazu immer im gleichen Griff abwechselnd mit quasi Obertönen von diesen Tönen, also Flageolett-Töne.
Und wenn wir diese Flageolett-Töne hören auf den drei Violen gespielt, dann sind das ja nicht nur hohe Klanggebäude, sondern es pfeift auch und
ja, es gibt auch sehr viele Mikrointervalle durch die normale Obertonreihe und auch die Schwere, die ich so nicht gern habe in der Musik, ist eben auch aufgehoben, weil der Grundton gar nicht erklingt.
Vokalmusik der Renaissance von Guillaume de Machaut trifft unseren Gast in SWR 2 zur Person, den Komponisten, Dirigenten, Oboisten Heinz Holliger. Er hat die vom Hilliard Ensemble vierstimmig gesungene Ballade Donne Seigneur für drei Violen transkribiert, hinübergeschrieben. Wir haben Genevieve Strosser, Jörg Dähler und Muriel Cantoreggi an Violen gehört. Wenn Sie jetzt so Ihre Musik auch selbst hören? Machen Sie das auch zu Hause? Hören Sie Ihre eigene Musik? Haben Sie da Zeit für? Interesse? Sind Sie neugierig, wie es klingt?
Wenn ich jetzt gerade für eine Aufführung mir wieder etwas vergegenwärtigen muss, aber sonst höre ich möglichst viel andere Musik, aber nicht meine.
Was für andere Musik dann?
Ganz ausgefallene Sachen. Tibetanische Musik zum Beispiel oder indische Musik sehr viel oder dann habe ich irgendeinen Komponisten, den ich wirklich ganz erforschen will, den ich noch nicht so kann und dann höre ich möglichst viel.
Haben Sie gerade jemanden, den Sie wiederentdecken?
Mit gerade im Moment bin ich nur für mich allein in meinem Kämmerchen.
Was passiert, wenn Sie Musik hören?
Ich merke, dass ich immer anders höre, dass ich nie zweimal gleich höre. Ich höre immer wieder etwas Neues, was ich vorher gar nicht beachtet habe. Und auch anders reagiere auf Musik. Und Musik, die ich beim zweiten Hören schon ein bisschen satt habe, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich habe lieber Musik, die sich nicht gleich so anbietet, aber bei der man immer mehr entdeckt. Ich probiere einfach auch als Interpret und als Dirigent Komponisten zu beachten, die sonst schon längst im Orkus verschwunden sind.
Das sind dann Komponisten, die Sie interessieren?
Ja, jetzt wie Maderna oder Guesclin oder auch, sei das auch Niccolo Castiglioni zum Beispiel. Ja, sogar Henri Dutilleux, der viel zu wenig gespielt wird. Das muss gar nicht Avantgarde sein. Oder Stefan Wolpe.
Oder auch ja doch Ihre Heimat, die Schweiz. Gedichte, Geschichten aus
ja,
Ihrer Heimat,
dort gehe ich halt
immer wieder.
Die, ja, an die Quellen, ja, dass ich probiere, nicht geschriebene Sprachen, so orale Traditionen zu verwenden und mich anregen zu lassen zu einer ganz anderen Musik. Und das sind zum Teil nur Dialekte in Brienzerditsch, das Induchlen, oder Alpcher, so Walliser, oder Walser-Dialekte von Piemont, und dann eben auch Romansch in Crescentum, eine Sprache, die unglaublich musikalisch ist, aber eigentlich kaum je komponiert worden ist bis jetzt. Und das finde ich so anregend, wie das wahrscheinlich anregend war für Janacek oder Bartok, diese unbekannten Bauern, denen zuzuhören und die zu transkribieren. Für mich gibt eben die Sprache und die unbekannte Sprache sehr viel her für mich, sehr an Inspiration. Ich habe auch Shir Shavur ein Stück für Hebräisch und Deutsch gleichzeitig gemacht, gerade diese beiden sich so quälenden Sprachen ineinander zu zwingen fast, ja.
Wenn da die Sprache aber auch nicht unbedingt verständlich ist, weil es ein Dialekt ist oder eine fremde Sprache ist, hat dann die Sprache diese Klangqualität für Sie? Oder
natürlich,
was ist das
auch die Klänge einer Sprache sind für mich äußerst anregend, wie das für Janacek auch war. Er hat ja fast alles aus Sprachrhythmen entwickelt. Und ich finde, dass die Sprache muss auch ein Klangmaterial sein, die dann den Sinn freigibt, auch manchmal durch den Klang. Induchlen. Das kann ja nur dunkel werden heißen. Vielleicht kann eben eine Sprache plötzlich so etwas ganz Neues wiederbringen, die Musik ganz anders erscheinen lässt. Ich habe sogar eine Oper über Lenau geschrieben, Lunea, eine Oper mit 23 Lebensblättern nach Nikolaus Lenau, und da ist die Sprache manchmal völlig permutiert oder eine Art hungarisiert, wie der ungardeutsche Dichter im Wahn gesprochen hat, im Wahnsinn, oder sie kommt krebsförmig, die Sprache geht vorwärts und rückwärts gleichzeitig. Ich behandle oft dann Sprache wie Musik, wie Töne. Ja, das inspiriert mich sehr, und ich möchte auch der Sprache kein Leid antun. Also das ganze Libretto dieser Oper sind nur Worte, die irgendwann von Lenau geschrieben worden sind.
Und die Uraufführung steht an?
Ja, das ist im März in Zürcher Oper.
März 2018 in Zürich. Wir hören jetzt zum Abschied noch Musik, die eigentlich verschollen ist. Die könnten wir gar nicht hören, wenn es nicht die Cembalo-Konzerte von Bach gäbe, in denen dann die Oboenstimme wiedergefunden wurde. Johann Sebastian Bach und die Oboe, was sagt die Oboe
hat
ja
so
Bach?
Wunderbare Musik für Oboe in den Kantaten geschrieben, hat in Sinfonien mit Solo-Oboe zu den Kantaten, und es ist völlig unwahrscheinlich, dass es keine Solostücke gäbe. Bei A-Dur, also Bachwerk verzeichnet 1055, ist eigentlich eine fast 100% die genaue Rekonstruktion möglich, weil man im Manuskript zwei Schichten von Tinte sieht. Eine blasse Tinte und dann die Übermalung als Cembalo-Konzert mit einer dunkleren Tinte.
Und wovon erzählt die Oboe d'Amore in diesem Fall, in der Musik von Bach?
Jetzt im letzten Satz ist natürlich ein bisschen ein Tanz, immer zwischen ganz weichen so Bordun-Tönen in den Streichen, aber die Oboe d'Amore hat immer das Cantabile, ist quasi der Sänger dazu.
Hören wir Heinz Holliger zusammen mit der Camerata Bern. Danke, dass Sie Gast bei uns waren und so viel von sich und Ihrer Musik erzählt haben.
Danke.
Von Johann Sebastian Bach war das der Schlusssatz aus dem Konzert in A-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1055. In der rekonstruierten Fassung für Oboe d'Amore. Es spielte die Kammerata Bern unter der Leitung von Erich Höbart. Solist war unser Gast in dieser Sendung, der Komponist, Dirigent und Oboist Heinz Holliger. Gerade ist er mit dem Kammerorchester Basel auf Konzerttournee in England und Schottland. Anfang März 2018 hat dann in Zürich seine neue Oper Premiere, Lunea, 23 Szenen nach Worten des spätromantischen Dichters Nikolaus Lenau. Damit geht unsere Sendung zur Person Heinz Holliger zu Ende. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel.